gut. Guten Morgen. Da wachst du einmal auf am Sonntagmorgen und plötzlich ist alles anders. Geplanter oder ungeplanterweise oder um es mit den Worten eines Freundes zu sagen, der auch Pastor ist: Wenn Leute so sitzen, dann lohnt es sich, dass ich am Sonntagmorgen geduscht habe. Ja? Herzlich willkommen im Gottesdienst, in dieser Nähe zueinander und miteinander. Und zu Beginn möchte ich beten. Jesus, als Teil deiner großen Gemeinde sind wir hier nach einer Woche, in der alles Mögliche los war. Und du kennst uns durch und durch und das ist gut. Du siehst, was irgendwie diesen Sonntagmorgen gedanklich bestimmt, was war und was mit Montag kommt. Und wir hoffen und wir erbitten dieses Wunder, dass du in deiner übernatürlichen Art mitten in diesem Raum präsent und wirksam bist, dass du redest, dass du Gedanken formst durch deinen guten Heiligen Geist, dass du uns das sagst, was du vorhast zu sagen, und wir von dir geprägt, erfüllt, herausgefordert, was auch immer du vorhast, von diesem Gottesdienst, von diesem Miteinander wieder rausgehen in die neue Woche. So halte ich mich selber hin, so halten wir uns dir hin in der Erwartung, dass du dich zeigst und senkrecht mitten rein sprichst in das, was gerade los ist. Und wir bitten das auch für die Kinder im Heuhaufen, dass auch du ihnen auch dort begegnest. Amen. So. Wisst ihr, manchmal hat man nicht unbedingt die Absprache getroffen und dann kommen unterschiedlichste Dinge zueinander, die Menschen im Gottesdienst sehr irritieren. Der Tobi, der heute Morgen Technik macht, hat gefragt: Hast du heute kein PowerPoint dabei? Gibt es heute kein digitales Medium irgendwie dazu? Habe ich was vergessen, so in diesem Stil? Nee, heute läuft auch unerwarteterweise und unabgesprochenerweise bei der Predigt ein bisschen die Dinge ein bisschen anders. Und wir beginnen heute gleich mit dem Bibeltext. Und statt der gewohnten PowerPoint mag ich heute einfach mit euch was ausprobieren, das euch vielleicht zurücknimmt in die Vergangenheit oder in eine analoge Zukunft. Der Domi, er teilt euch gleich hier den Bibeltext aus auf einem Zettel zusammen mit einem Bleistift. Und damit du gleich hier so von aller Sorge Abstand nehmen kannst und nach dem Motto: Oh, schnapp, was muss ich da damit machen? Original musst du gar nichts machen. Du musst gar nichts machen. Also, du kannst das Ding halten, kannst es neben dran legen. Solange du nicht mit dem Bleistift in der Nase bohrst, ist alles okay. Und das sehe ich von hier vorne. Ja? Aber wir haben gedacht, es wäre mal spannend, in einer Zeit, in der wir super viel digital haben, über ein PowerPoint, am Smartphone, dass wir zurückkehren zu diesem Papierding und du den Bibeltext vor der Nase hast und wenn du möchtest, den Bleistift einfach schnappst und da, wo dir Dinge auffallen, wo sie dir nachher komisch vorkommen oder du sie spannend findest, hier einfach eine Markierung machen kannst. Wenn du magst, mach das gerne. Wenn nicht, lass einen Bleistift aus der Nase. Ansonsten ist alles fair, okay? So starten wir heute rein. Es geht um einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Aus dem ersten Johannesbrief. Es gibt insgesamt drei Briefe und die Briefe sind nach dem Kerl benannt, der sie geschrieben hat. Und es ist der gleiche Mann, dem wir das Johannesevangelium verdanken. Er ist einer von den 12 Jüngern von Jesus und zu dem Zeitpunkt, in dem er die Briefe schreibt, ist er inzwischen deutlich älter geworden. Und er begleitet eine ganze Gruppe von kleinen Gemeinden in Ephesus, das ist in der heutigen westlichen Türkei. Und ihr müsst euch vorstellen, der Johannes, der schreibt jetzt nicht irgendwie so distanziert, sondern der ist wie ein Papa für die Leute. Die Leute, denen er schreibt, die sind so nah an seinem Herzen und weiß zur damaligen Zeit und Kultur passt, sagt er: Ihr seid wie meine Kinder. Und deswegen spricht er sie auch immer wieder so an. Er sagt: Meine Kinder. Er ist ganz nah bei ihnen. Sie sind ganz nah an seinem Herzen. Er schreibt mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Leidenschaft für diese Leute, mitten mit ihren Fragen, mit ihren Kämpfen, mit ihren Schwierigkeiten. Und so lese ich dir diesen Abschnitt einmal vor. Du hast nachher, kurz danach, eben auch nochmal die Zeit, ihn für dich zu lesen, einen Bleistift in die Hand zu nehmen, wenn es dir eine Hilfe ist. Oder ihn einfach nochmal so für dich zu lesen. Betreutes Lesen zum Start. Das schreibe ich euch, ihr Kinder. Eure Schuld ist euch vergeben durch Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid. Und das schreibe ich euch, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Und das schreibe ich euch, ihr Jungen. Ihr habt den Bösen besiegt. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Kinder. Ihr habt den Vater erkannt. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Jungen. Ihr seid stark. Das Wort Gottes wirkt in euch. Ihr habt den Bösen besiegt. Ihr sollt nicht diese Welt lieben. Und auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand diese Welt liebt, hat die Liebe vom Vater keinen Raum in ihm. Das alles gehört zu dieser Welt. Die selbstsüchtigen Wünsche, die gierigen Blicke und das Prahlen mit Wohlstand. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern stammt aus dieser Welt. Und diese Welt und ihre Gier vergehen. Aber wer tut, was Gott will, der bleibt in Ewigkeit mit ihm verbunden. Kurzer Moment für dich selber nochmal zu lesen. Vielleicht kurz auch, wenn du magst, wo eine Markierung zu machen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, was auch immer dich beschäftigt. Selber an diesem Text nochmal dran zu sein. Und dann mache ich weiter. Johannes schreibt diesen Brief an ganz viele unterschiedliche kleine Gemeinden. Er nennt sie immer wieder Kinder. Und dann spricht er, das ist so in diesem ersten Teil, in Versen 12 bis 14, spricht er nicht nur hier Kinder an, die eigentlich keine Kinder sind, sondern das Wort, das er dafür benutzt, für alle. Er spricht von Alten, oder das, was direkt da steht, heißt Väter, und von den Jungen. Was direkt da steht, heißt junge Männer. Es sind nie nur die männlichen Personen gemeint. Aber er spricht die Leute als ganze Gemeinde an und aber auch die Älteren. Leute, die schon lange mit Jesus leben, richtig fitte, reife Christen, die in der Lage sind, ihren Weg mit Jesus wiederum mit anderen zu teilen und ihnen zu helfen. Und er spricht Jüngere an, Menschen, die in ihrer Jesus-Beziehung wachsen, die am Reifwerden sind. Ganz unterschiedliche Leute in Gemeinden, in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Und er sagt ihnen insgesamt mindestens 4 Dinge. An alle sagt er, eure Schuld ist euch durch Jesus vergeben. Ihr Alten und ihr Kinder, also ihr als ganze Gemeinde, ihr habt Gott, den Vater erkannt, den, der schon immer gegeben ist, der schon immer da war. Und die Jungen, ihr seid stark. Gottes Worte wirken in euch. Ihr habt den Bösen überwunden. Wenn du es so hörst, ihr scheint relativ entspannt auf eurem Stuhl zu sitzen. Ja, vielleicht in ungewohnter Position, ungewohnter Platz, aber relativ entspannt, was in Ordnung ist. Und das ist irgendwie das Komische, das Merkwürdige und auch das Herausfordernde. Was Johannes hier sagt, das hat eigentlich, wenn das irgendwo diesen Weg von hier, ne, zwischen den Ohren weiter in mich hinein schafft, dafür zu sorgen, dass dieses ruhig Sitzen auf dem Stuhl schwierig bleibt oder wird. Nicht weil er Negatives sagt, nicht weil er wahnsinnig Herausforderndes sagt, sondern weil er gigantisch Gutes sagt. In diesem ersten Teil, in den Verse 12 bis 14, geht es darum, dass er sagt, ihr gehört zu Gott. An ganz unterschiedliche Leute in der Gemeinde mit ihren unterschiedlichen Prägungen und auch sie als Ganzes, sagt er, ihr gehört zu Gott. Eure Schuld ist durch Jesus vergeben. Ihr habt Gott den Vater erkannt. Ihr kennt ihn, der das Gute, der die Liebe, die Heiligkeit in Person ist. Ihr seid stark, weil Gott in euch zu Hause ist. Gottes Worte wirken in euch. Er sagt sogar, das ist wahrscheinlich die wildeste Aussage, vielleicht ist sie dir aufgefallen und vielleicht hängt ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen oder was oder gar nichts dran, dass er sagt, ihr habt den Bösen überwunden. Das hängt mit dem zusammen, dass an anderer Stelle im Neuen Testament es heißt, weder Mächte noch Gewalt noch sonst irgendetwas können uns von Gottes Liebe trennen, auch nicht der Teufel. Und er spricht es an, mit der Richtung zu sagen, hier, ihr wachst darin, ihr seid darin gewachsen, Gottes Willen zu tun, trotz aller Versuchung. Wenn du das so liest, was Johannes in diesen ersten paar Versen sagt, wer die Gemeinde ist, auf gut Deutsch, wer auch du bist, wer wir als Gemeinde sind, das hat schon ein Potenzial, um, wenn das Stück für Stück an dein, an mein Herz rankommt, zu staunen. Sie sagen, wow, das ist Wirklichkeit. Schuld ist vergeben, wirklich. Wir haben einen Vater erkannt. Wenn man jemanden erkennt und wirklich erkennt, heißt es, wir sind ganz nah mit ihm verbunden. Gott ist nicht irgendwo der Kerl, der fernab auf der Wolke sitzt und vielleicht alle 80 Jahre mal kurz runterwinkt, sondern der da ist, den wir kennen, mit dem wir eine persönliche Beziehung haben. Gottes Worte wirken. Und Gott gibt uns die Kraft, mehr und mehr seinen Willen zu tun. Halleluja eigentlich, oder? Wenn das so ein bisschen ankommt, in meinem Herz, vielleicht auch in deinem Herz, das so zu sehen, was hinter so klassischer neutestamentlicher Bibelbrief hier Sprache drinsteckt, das so zu sehen, zu staunen. Wisst ihr, manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, es kann uns als Nachfolger von Jesus passieren, wie wenn du ein großartiges Auto hast. Ja, ich weiß, eine ganze Ladung an Frau im Raum, aber stell dir vor, ein großartiges, gutes Auto. Tommy weiß genau, was er im Kopf hat, du vielleicht auch. Großartiges Auto, in meinem Fall Touran, 150 PS, Karibikblau, ja. Und irgendwann ist dieses Auto im Hof stehen geblieben. Der Motor ist ausgegangen und du hast vergessen, wie du ihn wieder anbekommst. Stell dir das vor, was ein Auto, Touran, 150 PS, Caribbean Blue, ja, Karibik Blau, das Ding steht im Hof, aber der Motor geht nicht mehr an. Das Teil ist immer noch schön, geräumig, die Sitze sind bequem, das Radio tut. Ja, du setzt dich regelmäßig rein, du streichst übers Lenkrad, erinnerst dich vielleicht noch auch an Fahrten, wo du damit schon warst und wo du dich verfahren hast. Du pflegst dieses stehende Fahrzeug mit ganz viel Herzblut und man sieht es ihm an. Aber irgendwie hast du vergessen, dass dieses Teil einen Motor hat und wie der angeht. Wozu dieses Fahrzeug, Kraftfahrzeug, eigentlich in der Lage ist. Ich habe manchmal die Sorge, dass, dass uns das als Nachfolger von Jesus passieren kann. Dass dein und mein Glaube schon irgendwie noch da ist, dass ganz viele gute christliche Gewohnheiten da sind. Aber dass du zu Jesus gehörst, dass er in dir präsent ist, dass er in dir wirkt, übernatürlich mitten in diese Lebenssituation hinein. Irgendwie habe ich manchmal die Angst, dass uns das verloren gehen kann. Und Johannes, er schreibt diesen Brief an diese Christen und es ist, als wollte er ihnen helfen, den Zündschlüssel wieder rumzudrehen und ihnen zu zeigen, hey, wer seid ihr eigentlich? Ihr gehört zu Gott. Ihr gehört zu ihm. Er hat dir deine Schuld vergeben durch Jesus. Du kennst Gott, den Vater, das Gute und die Liebe in Person. Er ist in dir und du bist stark durch ihn. Seine Worte wirken in dir und du hast den Bösen überwunden. Das ist das, womit er beginnt. Du gehörst zu Gott. Und dann gibt es diesen Wechsel und vielleicht hast du ihn beim Lesen auch gemerkt, nicht nur, weil ich einen Absatz dran gemacht habe, sondern weil das irgendwie inhaltlich so kurz hoppelt. Ja? Wie wenn wir heute schon beim Thema Autos sind, so über so eine Bodewelle fährst. Irgendwie plötzlich, was war da? Irgendwie ist der Untergrund plötzlich anders. Irgendwie könnte man meinen, plötzlich rede davon was ganz anderem. Und hat es überhaupt noch was mit dem anderen zu tun oder wechselt der Kerl einfach hier altersbedingt spontan das Thema? Wir lesen das nochmal, weil das wahnsinnig, wahnsinnig gut zusammenpasst. Verse 15 bis 17, wo er sagt, ihr sollt nicht diese Welt lieben und auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand diese Welt liebt, hat die Liebe vom Vater zum Vater keinen Raum in ihm. Das alles gehört zu dieser Welt, die selbstsüchtigen Wünsche, die gierigen Blicke. Und das Prahlen mit Wohlstand. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern stammt aus dieser Welt. Und diese Welt und ihre Gier vergehen. Aber wer tut, was Gott will, der bleibt in Ewigkeit mit ihm verbunden. In den ersten Versen ging es darum, dass er sagt, ihr gehört zu Gott. Mit all dem, wie er in euch wirkt, wie ihr zu ihm gehört, wie ihr ihn kennt. Und nun spricht er wie von einer Art Konsequenz draus. Er soll die Welt nicht lieben und auch nicht das, was in dieser Welt ist. Jetzt ist das Ding mit diesem die Welt eine ziemlich knifflige Nummer und die kann man super falsch verstehen. Ich habe Christen kennengelernt, wenn die heute noch leben würden, die wären sicherlich 110 oder so. Einer von ihnen, der ist in ein neues Dorf gekommen, oder was in ein neues Dorf? Er ist neu in ein Dorf gekommen, so muss man sagen. Und er hat einen Jugendkreis gesucht, ja, hat so eine christliche Jugendgruppe gesucht. Und er guckt, wo sind die? Und er ist als erstes, um die zu finden, weil das damals die Zeit vor Google und Smartphone war, ist er in dem Dorf in Wirtschaft gegangen, ne? Ins Gasthaus, also wo man klassisch am Dreser auch ein Bier kriegt. Und das Erste, was er gesagt kriegt, die Christen, die findest du nirgends, außer in ihrem Haus. In der damaligen Zeit war es so, und das hat dann ihm später die Diakonisse erzählt, die für die Gruppe verantwortlich war, in dieser Zeit bist du als christliche Jugendgruppe nicht zum Eisessen gegangen. Du bist nicht an den See geschlappt, um dir dort Eis rauszulassen als Gruppe. Man ist auch nicht ins Kino gegangen oder zu jeglichem Fest, weil das ist die Welt. Und was haben Christen mit der Welt zu tun? Die wildeste Aussage, die er mir erzählt hat, als er hier mein alter Polo geflickt hat, weil da was kaputt war, als er gesagt hat, weißt du, Martin, das Wildeste, was sie damals gesagt haben, ist, Königskinder dreckelt nicht. Ja? Also die Kinder des Königs, Gottes Kinder, die gehen nicht in Dreck. Was für eine Aussage, weil er sagt, das da draußen, wo Gott nicht ist, ist Dreck. Das war dieses Verständnis, das ihn damals mitgeprägt hat, wo er sagt hat, das ist komplett wild und schief. Was Johannes hier meint, ist nicht, dass er sagt, alles in dieser Welt draußen ist schlecht. Du darfst weiterhin den Frühling genießen. Du darfst dich weiterhin dran freuen, im Urlaub einen Sonnenuntergang anzugucken über dem Meer. Oder wie wir es vorhin hatten hier, die riesigen Bergmassive, wie sie einfach riesig groß und majestätisch sind. Das ist nicht schlecht, das ist Gottes Schöpfung. Du darfst dich weiter dran freuen. Und je nachdem, wie alt du bist und wie du geprägt worden bist, kann dieser Begriff der Welt sogar dir ganz hart in den Knochen stecken, weil es dann so ähnliche Aussagen gab, wie eben von diesem älteren Mann, von dem ich dir gerade erzählt habe. Wenn Johannes von die Welt redet, und das macht er in den Verse 15 und bis 17 ziemlich oft, dann meint er alles, was Gottes Platz einnehmen will und ihm alles, was Gott widerspricht. All das, was Gottes Platz einnehmen will und ihm widerspricht. Das heißt Kultur, wie sie tickt, wie die Leute ticken, was für Werte da sind, wie eine Regierung funktioniert oder wie einzelne Menschen handeln. Das klingt super abstrakt, aber er nennt drei konkrete Dinge, wo er sagt, da zeigt sich die Welt. Drei Begriffe: das Selbst, die selbstsüchtigen Wünsche, die gierigen Blicke und das Prahlen mit Wohlstand. Selbstsüchtige Wünsche, da geht es um all das, um Kräfte, die es dir schwer machen, dass du Kontrolle über dich selber behältst. Wo sich inneres Verlangen meldet, wo irgendwie ein triebgesteuertes Verhalten da ist, jede Form von Sucht, nenn sie wie du willst, unkontrolliertes Saufen, triebgesteuerte hier, Sexverhalten hier, so was es auch immer ist, stoffgebunden, substanzgebunden oder ohne Substanz, wie auch immer. Das ist das, was er unter selbstsüchtige Wünsche versteht. Und er redet genauso von gierigen Blicken. Gierige Blicke im Sinn von, das, was ich sehe, das muss ich unbedingt haben. In der YouTube-Kultur gibt es diese Aussage hier so in dieser Online-Video-Plattform. I see it, I want it, I got it. Ich sehe etwas, ich will es und ich hab's. Ich muss es haben. Und wohin ein so gierige Blicke führen können, gibt es in der Bibel im Alten Testament ein ziemlich sehr krasses, ja sehr, sehr krasses Beispiel. Da ist König David. Ist in seinem Palast hoch über Jerusalem. Er guckt sich die Umgebung an. Auf einem anderen Hausdach sieht er eine badende Frau, Bathseba. Er holt sie zu sich, er schläft mit ihr, er bricht mit ihr die Ehe, ihre Ehe. Und weil die ganze Geschichte droht aufzufliegen, lässt er am Ende des Tages oder einige Zeit später, das trifft besser, lässt er ihren Mann umbringen, was aus gierigen Blicken geworden ist. Da denkst du, guckst mal geschwind hier aus dem Fenster raus, über Böblingen oder in dem Fall über Jerusalem und plötzlich entfaltet sich da eine Kraft, die dein Leben komplett entgleisen lassen will. Und das Dritte, das er nennt, ist das Prahlen mit Wohlstand. Schau dir an, was ich erreicht habe. Meine Jobbeschreibung, das Haus, der große SUV vor der Hütte, ne? Dieses der Geländewagen oder was auch immer, groß, hohe Sitzfläche, ne? Oder hohe Sitzposition, König der Straße, dreimal im Jahr im Urlaub, mein attraktiver Körper, meine begabten und erfolgreichen Kinder, der Einfluss, der gute Kontakt nach oben, was das auch immer ist. Guck dir das an, wer ich bin, was ich kann, was ich habe. Und das sind dann sicher alles nicht schlechte Dinge. Hallo, du kannst sagen, hey, das ist sind großartige Geschenke, die mir Gott gibt. Ja, aber auch hier das Gute, das Gott dir gegeben hat, will den Platz von Gott einnehmen. Das sind die Dinge, von denen Johannes redet, da zeigt sich die Welt. Das sind diese selbstsüchtigen Wünsche, die gierigen Blicke und das Prahlen mit Wohlstand. All diese Dinge wollen wie ein König über dein Leben herrschen. Sie wollen den Platz einnehmen, der Gott zusteht. Sie versprechen dir Spaß, Befriedigung, Macht, Erfüllung. Im Moment auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages lassen sie dich leer zurück. Das weiß jeder, der schon mal ein neues Auto gekauft hat. Ist gut, freut sich, aber irgendwann ist normal oder der erste Macken ist drin. Ah, gruscht. Und einer, der das mit seiner Lebensgeschichte sehr, 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 sehr drastisch erlebt hat, ist ein Österreicher, der früher Österreichs Disco-König war. Der war prominent ohne Ende, dieser Mann. Hier so vor 2-3 Jahren war der mal hier im Bezirk beim Jugo da. Andreas Schutti heißt er. Und er hat seine Geschichte erzählt von dem, wie er in dieser Szene hier der Clubs hier einfach wahnsinnig erfolgreich war. Nicht nur mit einem, sondern mit einer ganzen Kette. Unglaublich erfolgreicher Mann. Und in einem Artikel auf Jesus.ch schreibt er, mit Millionen auf dem Konto ist es wie mit einem Rauschgefühl. Erst kauft man, kauft man sich große Autos, dann baut man ein schönes Haus mit Tennisplatz und Hallenbad. Doch ich merkte, dass mich auch das innerlich nicht wirklich glücklich macht und keinen Frieden gibt, der mich erfüllt. Jemand, der gefühlt alles hat, sagt, das ist zwar nicht schlecht, aber irgendwie Friede und Erfüllung ist nicht da. Und erst dann, als er hier so Stress mit dem Finanzamt hat und ein Strafverfahren an der Backe hat und dann wirklich am Tiefpunkt seines Lebens ankommt, merkt er, nee, es hat mich nicht erfüllt. Und in dieser Zeit lernt er Jesus kennen. Oder Jesus findet ihn, könnte man sagen. Und er sagt, im Nachhinein, statt Minderwertigkeitsgefühlen und Kampf, trage ich einen tiefen Frieden in mir. Das ist nicht mein Verdienst, das ist Gottes Gnade. Und natürlich habe ich immer noch Kämpfe im Alltag. Aber je mehr ich realisiere, dass ich das alleine nicht schaffe, desto mehr merke ich, dass Gott eingreift und mich verändert. Heute erfahre ich Gott täglich. Das Leben mit Jesus ist viel besser als alles, was ich erlebt habe. Das ist der Unterschied, den er beschreibt zwischen dem, was Johannes die Welt nennt und dem, wer Gott ist. Und wie gesagt, Johannes schreibt dir und mir das super, super kompromisslos und sagt, hey, ihr gehört doch zu Gott. Ihr gehört doch zu Gott und deswegen vertraut nicht dieser Welt. Diese Welt mit ihren selbstsüchtigen Wünschen, mit den gierigen Blicken und dem Prahlen mit Wohlstand. Am Ende lässt sich leer zurück. Es sieht gut aus, aber am Ende lässt sich leer zurück. Und noch schlimmer, du kannst nicht die Welt und Gott gleichzeitig lieben. Entweder gehörst du zum einen oder zum anderen. Entschuldigung. Und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich hast du selber für dich ein gutes Gefühl, ein Gespür dafür, wo du am anfälligsten bist für das, was Johannes die Welt nennt. Dass dein Herz schnell vielleicht an Besitz hängt und Geld doch irgendwie die wichtige Sicherheit versprüht oder zu versprühen scheint. Oder dass der Blick in den Spiegel entscheidet, ob du heute liebenswert bist oder dass ohne die Anerkennung für deine Leistung und die Anzahl der Überstunden, die du klopfst, hier du dich schnell nicht bedeutsam findest oder spürst, wie dieser Sog aus einem suchtartigen Verhalten da ist, der Griff zur Flasche, der Griff zur Pornografie, zu Essen oder zu was auch immer. Nochmal, wir bekommen es gesagt, hier so dick, fett und deutlich, du gehörst doch zu Gott. Du gehörst doch zu ihm und deshalb vertrau der Welt nicht. Und es geht nicht darum, dir heute Morgen einen Druck zu machen, zu sagen, boah, du musst perfekt sein. Ich weiß selber, wie ermüdend, wie intensiv so innere Kämpfe sind und ich weiß, wie ernüchternd es ist, sie zu verlieren. Weißt du, was den Unterschied macht an dieser Stelle? Wieder dieser erste Teil, 12 bis 14. Wo Johannes sagt hier, ihr gehört zu Gott, ihr gehört zu Jesus. Und im Lukas-Evangelium, ganz andere Stelle in der Bibel, ganz andere Stelle und Autor, da bekommen wir das gesagt in Lukas 4, wie Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wird. Und es gibt Ausleger, die sagen, Jesus wird genau mit diesen drei Dingen versucht, die Johannes hier beschreibt. Selbstsüchtigen Wünschen, gierigen Blicken und das Prahlen mit Wohlstand. Jesus kennt es tiefst. aber er ist der, der nicht das Opfer geworden ist. Das ist der dicke, große Unterschied. Und wir bekommen gesagt, hey, zu ihm gehört ihr. Zu ihm gehören wir. Er ist keiner, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur er war ohne Sünde. Und deswegen lasst uns voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Nochmal, das ist das, woraus heute rausläuft. Du gehörst zu Gottes Familie. Dein Glaube ist schon da. Vielleicht pflegst du gerade mehr irgendwie auch christliche Gewohnheiten, die nicht schlecht sind. Aber diese Erwartung, dass dieser gute Gott übernatürlich mitten in deinem Leben wirkt, diese Hoffnung vielleicht nachgelassen. Und Johannes, er sagt heute Morgen, lass uns wieder den Zündschlüssel suchen. Lass uns wieder den Zündschlüssel suchen. Und neu erwarten. Du gehörst doch zu dem, der das kann. Der wirkt, der redet, der alles gegeben hat, dass du zu ihm gehörst. Du gehörst zu ihm. Und er sieht dich und mich mitten in dieser Spannung, in der du lebst. In einer Welt, die so ganz anders tickt, der genau sieht, wo deine und meine Schwächen sind und wo du vielleicht Tag für Tag oder Woche für Woche oder quartalsweise oder wie auch immer am Kämpfen bist. Mit ihm hast du es zu tun. Der sagt, komm zu mir. Ja, es braucht ein Stück eigener Wille und einen Entschluss und gleichzeitig unsere eigene Kraft reicht nirgends hin. Aber wir kommen zu dem, von dem es heißt, er hat euch eure Sünde vergeben. Ihr kennt ihn ganz und gar. Ihr seid stark durch ihn. Gottes Worte wirken in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Vielleicht ist dieses Sonntagmorgen so ein Punkt zu sagen, Jesus, hier bin ich. Als Unvollkommener, als einer, der dich braucht. Ich lese das und denke mir, dem entspreche ich nicht. Ich sehe meine Kämpfe zutiefst und ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin mitten in dieser Welt zu Hause und doch ticke ich anders. Und ich wünsche mir, dass du, Gott, den Zündschlüssel rumdrehst und da neu was in Bewegung kommt, was ich vielleicht schon lange nicht mehr mich getraut habe zu erwarten. Mit diesem guten Gott möchte ich zum Schluss reden und beten. Was für ein Geschenk ist es, dass wir zu dir gehören, Jesus? Dass du uns das so zusagst. Wir gehören zu dir, du hast uns alles vergeben. Wir kennen dich, wir dürfen dich kennen, dich und den Vater. Erleben, wie du in uns wirkst, wie deine Worte wirken. Wie wir Kraft bekommen durch dich. Auch mitten in diesen ganzen Kämpfen und Herausforderungen. Du kennst uns durch und durch, du kennst unsere Schwächen. Und wie gut ist, dass wir dich kennen als derjenige, der sie nicht nur kennt, sondern genauso herausgefordert wurde, genauso versucht wurde. Und wir halten uns an dir fest, der diesen Kampf gewonnen hat. Und stehen mit dir immer wieder neu auf, wenn wir selber hinfallen. Und halten uns an dir fest und erwarten von dir, auf diesem Weg mit dir vorwärts zu gehen. Wir brauchen dich. Wir wollen zu dir gehören. Und einen Weg finden, dir mehr und mehr zu vertrauen, selbst dann, wenn die Welt um uns herum wahnsinnig viel Gutes, scheinbar Gutes, Attraktives uns um die Ohren haut. Wir gehören zu dir. Amen.